Liebe Greifbauer Gemeinde, da haben zwei ein Auge auf Sonderposten geworfen. Nicht auf Sonderposten bei Thomas Philips, also bei uns in Rothensee gibt es Thomas Philips. Böse Zungen behaupten, dass dort alles verkauft wird, was am LKW hinten runterfällt. Sondern auf Sonderposten bei Jesus. Zwei von denen, die Jesus nachfolgen, haben das dringende Bedürfnis, besser zu sein als die anderen. Klar, sie gehören schon zum innersten Kreis der 12 Jünger, aber das reicht ihnen nicht. Sie wollen die Hosen anhaben. Sie wollen ein bisschen höher stehen als ihre Freunde. Sie würden gerne mit Hilfe von Jesus ein bisschen auf die anderen herabschauen dürfen. Oder, wie sie es sagen, zur Rechten und zur Linken von Jesus in der Herrlichkeit sitzen. Und das bedeutet, wir wollen Nummer 2 und Nummer 3 sein im anbrechenden Reich Gottes. Wir wollen an die Macht. Wir wollen mitregieren. Jesus hatte die beiden Brüder Johannes und Jakobus auch von Anfang an Donnersöhne genannt. Donnersöhne. Aus diesem Titel könnte man doch nun Kapital schlagen. Deshalb wenden sie sich also vertrauensvoll an Jesus. Der kann ihnen doch bestimmt diese Sonderposten besorgen. Schließlich ist er der Messias, er hat ja Macht und Einfluss, er hat beste Beziehungen zur OHL, zur obersten Heeresleitung des Herrn der Herrscharen. Und wenn man so einem schon mal nahe steht, dann sollte man diese Beziehung doch auch nutzen. So eine günstige Gelegenheit kommt nie wieder, vielleicht. Sonderposten im Himmel, das klingt für unsere Ohren schon reichlich fremd. Das sind nicht unbedingt die drängendsten Fragen, die Otto-Normalkirchgänger bewegen, würde ich mal so behaupten und in den Raum stellen. Aber wir lassen das mal so stehen und kommen gleich nochmal darauf zurück. Wichtiger sind erstmal die Antworten von Jesus. Sie führen uns zum ersten von zwei Themen unseres Predigtextes. Jesus sagt, ihr wisst nicht, was ihr bittet. Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Jesus schmettert die Frage der Donnersöhne nicht krachend ab. Er fragt sie, ob sie ihm in seinem bevorstehenden Leiden auch folgen können. Bisher sind sie ihm ja gefolgt, aber können sie das auch in seinem Leiden? Kelch und Taufe sind Bilder für das Leiden und das Gericht. Wir kennen ja das, wenn wir hoffen, dass der Kelch an uns vorübergeht, dann hoffen wir, etwas Schlimmes oder Unangenehmes nicht erleben zu müssen. Der Kelch ist ein festes biblisches Bild für das Gericht. Und mit der Taufe, da meint Jesus nicht die schöne Kindertaufe, mit der über den Babykopf ein paar Tropfen Wasser gesprengt werden. Taufe ist hier viel ursprünglicher gemeint. Es geht ums Untertauchen, ums Untergehen. Es geht um Leid, in dem man zu ertrinken droht. So wie das an einer Stelle der Psalmbeter ausgedrückt hat, ich versinke in tiefem Schlamm, wo kein Grund ist. Ich bin in tiefe Wasser geraten und die Flut will mich ersäufen. Das ist so eine Erfahrung. Jesus ist auf dem Weg nach Jerusalem. Heute ist Palmsonntag. Und da denken wir daran, wie Jesus in Jerusalem einzog, die Menschenmassen Hosianna gerufen haben, rette doch! Jesus zieht dort hinein in diese Stadt und der Tag seiner Hinrichtung ist nicht mehr fern. Das Kreuz steht sozusagen direkt vor der Tür. Jesus hat das seinen Jüngern kurz vorher noch einmal angekündigt. Jesus ist auf dem Weg mitten hinein ins Leiden, mitten hinein in den sicheren Tod. Da erscheint die Frage nach den Sonderposten seltsam unpässlich. Jesus lässt sie unbeantwortet. Er erklärt sich für nicht zuständig. Das klärt der Vater im Himmel. Punkt. Stattdessen stellt Jesus die beiden Donnersöhne vor eine harte Herausforderung mit seiner Frage nach Kelch und Taufe. Sind sie bereit, ihrem Herrn auch ins Leiden zu folgen? Sind sie bereit, den schweren Kelch, den bittern, zu trinken, wie das Dietrich Bonhoeffer mal gesagt hat? Sind sie bereit, sich in die Fluten des Leidens versenken zu lassen? Jakobus und Johannes fackeln nicht lange. Ihre Antwort kommt prompt: Das können wir. Klar doch. Machen wir. Man möchte hier dazwischen gehen und rufen: Habt ihr euch das auch genau überlegt? Habt ihr eigentlich wirklich die Kosten überschlagen? Ist euch euer Leben etwa nicht lieb und teuer? Wisst ihr noch, was ihr redet? Liebe Gemeinde, Jesus Nachfolge kann für manchen ins Leid führen. Die, die mit Ernst Christen sein wollen, wie Martin Luther das nennt, die es ernst mit Jesus meinen, die könnten vielleicht einen bitteren Kelch zu trinken bekommen. Für Johannes und Jakobus war das so. In der Apostelgeschichte lesen wir davon, dass Jakobus nicht viel später dann schon einen Kopf kürzer gemacht wurde. Für Jakobus und Johannes war das so. Für hunderttausende Christen in islamischen und kommunistischen Ländern wie Nordkorea ist das so. Und das ist traurige Normalität. Christen sind täglich vom Tod bedroht, weil sie Jesus folgen und sich zu ihm bekennen. Für uns erscheint das Leiden wegen des Glaubens und der Nachfolge hinter Jesus her als etwas, das weit, weit weg ist. Wir lesen davon bei Open Doors vielleicht, im Einsatz für die verfolgten Christen. Und wenn wir so in den Supermarkt gehen, dann kaufen wir mit Herzenslust ein. Wir reisen durch schöne Landschaften und aufgeräumte Ortschaften. Wir beten völlig selbstverständlich vor unseren Versammlungen: Herr, hab Dank, dass wir uns hier so frei und im Frieden versammeln dürfen. Manchmal, da kommen mir eigenartige Gedanken. Wie lange werden wir das eigentlich noch beten? Wenn ich so in die Welt schaue und sehe, wie weit diese Christenverfolgung schon vorangetrieben wird und wie nahe sie manchmal uns schon kommt, dann frage ich mich, wie lange werden wir das noch beten? Wird es vielleicht einmal eine Zeit geben, in der wir Polizeischutz beantragen müssen, weil wir öffentlich von Jesus reden, als dem allein wahren Gott und damit Allah aufgrund des biblischen Wortes zum Nicht-Gott erklären? Oder weil wir biblische Maßstäbe für verbindlich halten, von denen sich die meisten schon verabschiedet haben? Wie lange wird das noch so sein, dass der Glaube uns so wenig kostet? Ich habe Freunde, die stammen aus dem Iran, die sind wegen ihres Glaubens geflüchtet, sind dort Christen geworden, haben alles stehen und liegen gelassen, ganzes Leben aufgegeben und sind nach Deutschland gekommen, wo sie eigentlich nicht hin wollten. Sie wollten nach Kanada, aber sind hier hängen geblieben. Und die haben mich gefragt: Was heißt für euch Nachfolge hier? Hat das Konsequenzen, euer Glaube? Wie lange wird das noch so sein, dass uns der Glaube so wenig kostet? Frage ich mich manchmal. Das fordert mich heraus, wenn meine Freunde so reden. Wie würde sich der Glaube verändern, wenn wir uns nicht mehr frei und im Frieden versammeln könnten? Wie würde sich dann der Glaube wohl verändern? Könnt ihr den Kelch trinken, den ich trinke, oder euch taufen lassen mit der Taufe, mit der ich getauft werde? Szenenwechsel. Ich halte inne. Ich sitze dabei. Im Kreis der 12. Ich erlebe das Gespräch zwischen Jesus und den beiden Fragestellern hautnah mit. Und die Antwort von Jesus, die trifft mich. Und dann frage ich mich, was würde ich antworten? Käme aus meinem Mund ein schnelles und selbstsicheres: Das kann ich? Ich weiß es nicht. Mir scheint es, dass ich dazu nicht den Mumm hätte. Was würde da wohl auf mich zukommen? Welches Kreuz hätte ich wohl zu tragen? Innerlich werde ich dann manchmal kleinlaut. Vielleicht muss ich ja nicht so extrem gläubig sein. Dann bleibt mir vielleicht auch manches erspart. Herausfordernde Fragen sind das. Liebe Greifbar-Gemeinde, Nachfolge hinter Jesus her, das kann bedeuten, dass ich in Fluten zu versinken drohe, weil ich vielleicht angefeindet werde und nicht so denke wie die Masse. weil ich nicht alles mitmache, was die Masse macht. Und heute Morgen habe ich Gottesdienste gefeiert mit kleiner Teilnehmerzahl. Zwischen 6 und 9 waren wir da. Und dann habe ich gesagt, ja, wie ist das eigentlich, wenn wir in der Flut der Einsamkeit als Christen versinken? Wenn wir niemanden haben, schlicht und einfach, der mit uns auf dem Weg ist als Christen. Wenn wir allein sind und nicht mal mehr die lieben Verwandten diesen Weg mitgehen. Aber tausende Christen erleben das gegenwärtig auf extreme Weise und das lässt mich nicht kalt. Das lässt mich nicht kalt. Aber Jesus sagt noch etwas. Und das darf nicht unter den Tisch fallen. Wer wegen ihm leidet, mit dem leidet Jesus. Es ist sein Kelch und seine Taufe. Wer Jesus auch im Leiden folgt, der hat ihn mitten im Leiden bei sich. Wer Jesus auch im Leiden folgt, der hat den Auferstandenen an seiner Seite. Den, der die Chaosmächte entthront hat. Den, der alles Leiden auf sich nahm und es überwand. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. So hat es der Prophet Jesaja vorausgesehen. Er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen, auch unsere seelischen Schmerzen, die uns plagen. Wer wegen Jesus leidet, auf welche Art auch immer, der hat Zugang zu seinen Auferstehungskräften. Und da ist das Wort vom Kreuz, die Botschaft vom Gekreuzigten, dann nicht länger eine Torheit, nicht eine für unsere Zeit zu blutrünstige Geschichte, von der man sich lieber eigentlich verabschieden würde. Stellen wir lieber den Lebensbaum hin, der sieht grüner aus. Die Botschaft vom Kreuz und vom Gekreuzigten ist dann nicht länger eine Torheit, sondern eine Gotteskraft. Man kann sich fragen, warum die Christen in Nordkorea und in anderen Ländern des Islam immer noch an ihrem Glauben festhalten, nach wie vor, und die Gemeinden wachsen. Wahrscheinlich nicht, weil alle nette Kirchgänger sind, sondern weil das Wort vom Kreuz in ihrer Mitte ihnen zu einer Gotteskraft geworden ist und immer wieder wird zu einer Gotteskraft. Liebe Greifbargemeinde, wir brauchen nichts dringender als die Ermutigung, den Trost und die lebensspendende Kraft des lebendigen Herrn selbst. Und all das finden wir dort, wo die Hauptsache bleibt, wo wir die Botschaft vom Gekreuzigten und Auferstandenen hören und unser Leben nach Jesus ausrichten. Der Glaube, der Geist Gottes kommt durch das Hören auf das Evangelium. Gemeinde von Jesus ist herausgefordert und gerufen, zusammenzurücken und gemeinsam ihm zu folgen. Auch und gerade dann, wenn sie im Bilde gesprochen Jesus nach Jerusalem folgen muss. Liebe Greifbargemeinde, Sonderposten im Himmel werden begehrt. Stattdessen wird das Leiden mit Jesus angekündigt. Aber Jesus berührt nun doch noch die Frage der Donnersöhne. Allerdings geht es ja nicht um Sonderposten im Himmel, darüber macht Jesus keine Ansage, aber er spricht das menschliche Verlangen an, etwas sein zu wollen, herrschen zu wollen, über anderen stehen zu wollen. Und das ist das zweite Thema unseres Predigttextes. Die übrigen 10 Jünger hören das Gespräch zwischen Jesus und Jakobus und Johannes mit. Und sie beginnen sich zu ärgern. Sag mal, die haben wohl nicht mehr alle Latten am Zaun. Hä? Was fällt denen eigentlich ein? Die denken wohl, die sind was Besseres. Doch wohl nicht wahr sein. Wenn Jesus das mitmacht, wer sind wir denn dann noch? Genau, wer sind wir denn dann noch? Die Jünger fühlen sich auf den Schlips getreten. Sie kennen ja die Gedanken dieser Donnersöhne nur zu gut. An anderer Stelle war das schon einmal Thema unter ihnen. Da heißt es, es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. Es kam aber unter ihnen der Gedanke auf, wer von ihnen der Größte sei. Wie gesagt, die Jünger erscheinen hier zutiefst menschlich. Sie halten uns einen Spiegel vor. Jesus stellt als Beispiel die Mächtigen der Völker vor die Augen der Jünger. Ihr wisst, dass die, die als Herrscher gelten, ihre Völker unterdrücken und die Mächtigen ihre Macht über die Menschen missbrauchen. Szenenwechsel. Ich sitze noch immer im Kreis der Zwölf. Und ich denke, klar wissen wir das, Jesus. Natürlich sehen wir doch jeden Tag in den Nachrichten. Kim Jong-un regelt Nordkorea ab und verbietet alles, was sich seiner Macht auch nur im Entferntesten entgegenstellt. Jeder muss mitmachen mit dem großen Theater. Man hat ja den Eindruck, ganz Nordkorea ist ein großes Theater. Wer ausschert, muss um sein Leben fürchten. Der sogenannte Kalif des sogenannten Islamischen Staates vertraut darauf, dass ihm die Massen gefügig sind, wenn er nur genug Waffen gegen die Leute richtet. Je größer das Grauen, desto sicherer die Macht. So kennt man das durch die Zeiten hindurch. Wer an der Macht bleiben will, einfach weil er Macht haben will, der wird am Ende über Leichen gehen. Tja, Jesus, du hast recht. Aber was hat das bitte schön mit uns zu tun? Du sagst, bei euch aber soll es nicht so sein. Natürlich, Jesus. So sind wir doch auch nicht. Wir sind doch hier keine Kims, Kalifen und Konsorten. Wir sind brave Kirchgänger. Das musst du denen sagen, die es betrifft. Bei euch aber soll es nicht so sein. Du meinst also, ich sollte mir diesen Satz nochmal genauer anschauen? Naja, ich bin sicher kein Kim und Völker unterdrücke ich auch nicht wirklich. Aber es stimmt. Manchmal packt es mich. Und ich will meine Mitmenschen doch so gerne in der Hand haben. Ich will bestimmen. Ich will die Fäden ziehen. Die anderen sollen sich nach mir richten, nach meiner Pfeife tanzen. Ich beuge mich nicht gerne dem, was andere wollen. Um meine Stellung und mein Ansehen nicht zu gefährden, da kann ich schon mal ein wenig schlecht über den anderen reden, der mir zu nahe kommt oder der mich möglicherweise in Frage stellt. Tja, Jesus, vielleicht muss ich deinen Satz ein wenig näher an mich heranlassen. Denn so ein bisschen Machthunger steckt ja wohl in jedem Menschen. Und manchmal ist dann vielleicht auch der Machtmissbrauch nicht weit. Dann werden Grenzen überschritten, andere klein gemacht und mickrig oder mundtot und in die berühmte Ecke gestellt, wo sie dann keine Gefahr mehr sind. Und wer einmal das Blut der Macht geleckt hat, der hört nur sehr ungern wieder damit auf. Bei euch aber soll es nicht so sein. Ja, wie denn dann, Jesus? Schließlich war das doch mit der Macht doch schon immer so. Das war schon immer so. Wer bei euch groß sein will, der soll euer Diener sein. Und wer bei euch der Erste sein will, der soll der Sklave aller sein. Denn auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele. Liebe Greifbargemeinde, Jesus zeigt uns hier einen anderen Weg. Jesus hat nichts gegen Erste und Große in der Gemeinde. In den Briefen des Neuen Testaments sehen wir, dass es sehr wohl Erste gab, die der Gemeinde vorstanden. Jesus redet nicht von Gleichmacherei, aber Erster sein heißt dienen. Es ist der Verzicht auf Methoden des Machtmissbrauchs. Es ist der Verzicht darauf, mir den anderen gefügig zu machen und ihn irgendwie in den Griff zu kriegen. Es ist der Verzicht darauf, den anderen durch was auch immer klein zu halten, damit ich umso größer dastehe. Im Dienen setze ich den anderen frei. Ich helfe ihm, sich zu entfalten, seine Begabungen in der Gemeinde zu entdecken. Ich frage mich, was bringt den anderen weiter? Was bringt ihn näher zu Jesus hin? Und wie kann ich ihm dabei dienlich sein? Wie kann ich ihm dabei dienlich sein? Ich traue dem anderen etwas zu, wo ich vorher vielleicht gesagt habe, das muss ich unter allen Umständen selber machen. Vielleicht gebe ich auch Verantwortung weiter an jemanden, der in der Übernahme von Verantwortung wachsen soll. Ich investiere Zeit in meine Mitmenschen. Dienen heißt, ich helfe dem anderen so zu werden, wie Jesus ihn gemeint hat. Ich helfe dem anderen so zu werden, wie Jesus ihn gemeint hat. Warum dienen? weil Jesus diente. Er kam nicht, um sich bedienen zu lassen und wie ein Mächtiger gefeiert zu werden. Wollen wir mal ein bisschen dienen, aber deswegen, weil ich will doch groß dastehen. In Klammern, in Demut macht mir keiner was vor. Ich bin der Demütigste von allen, darauf bin ich stolz. Er kam nicht, um sich bedienen zu lassen und wie ein Mächtiger gefeiert zu werden. Er kam, um zu dienen. Und er dient uns dadurch, dass er uns durch seinen Tod am Kreuz und seine Auferstehung freisetzt zu einem neuen Leben. Das ist die Botschaft vom Kreuz. Durch Tod und Auferstehung hat Jesus uns dem Himmel näher gebracht. Mit seinem Tod am Kreuz hat er das Lösegeld bezahlt, um uns aus den Fängen der Finsternis freizukaufen. Sein Leiden ist sein Dienst an uns. Und wo Gemeinde anfängt, einander zu dienen, dort folgt sie dem Beispiel von Jesus und hat ihn in ihrer Mitte. Kürzlich fragte mich jemand, ja, was ist denn eigentlich Nachfolge? Sie reden immer von Nachfolge, was ist denn das? Sag ich, das ist, wenn man die Worte von Jesus nimmt und sagt, Herr, das sagst du mir jetzt und jetzt versuche ich das mit deiner Kraft in meinem Alltag umzusetzen, dir zu folgen, das zu tun, was du sagst, dich mit hineinnehmen in meinen Alltag. Wo Gemeinde anfängt, einander zu dienen, dort folgt sie mit dem Beispiel von Jesus und hat ihn in ihrer Mitte. Wo Gemeinde anfängt, einander zu dienen, dort wächst wahre Größe. Hat mal jemand gesagt, wer seine Knie vor Gott beugen kann, der kann vor Menschen stehen. Das ist wahre Größe. Wo Gemeinde anfängt, einander zu dienen, dort wachsen Nachfolger von Jesus über sich selbst hinaus zu Jesus hin. So soll es sein. Oder Amen.